Reaktionen nach dem Mehrfachmord in Hanau. Amoklauf mit politischen Folgen. Jetzt stehen Demokratie und Freiheit unter Beschuss. Nach dem Thüringenschlag beherrschten zwei Begriffe die veröffentlichte Meinung der Hauptstrompresse: Nazis und Faschisten. Damit bombardierte man nicht nur die AfD und deren Wähler, sondern auch Teile der FDP, teilweise die FDP als Ganzes, sowie Mitglieder und Sympathisanten der Werteunion, einer Vereinigung von etwa 4000 Mitgliedern der CDU/CSU, die den Linkskurs ihrer Parteien mit Skepsis betrachten. Mit der Stigmatisierung durch die beiden genannten Hauptbegriffe folgten dann auch weitere Nettigkeiten wie Krebsgeschwür, genutzt von Elmar Brok, Ex-Europaabgeordneter der CDU, oder Gesindel, Friedrich Merz, Kandidat zum CDU-Kanzlerkandidaten. Die Begriffswahl zielt eindeutig auf die Vernichtung des politischen Gegners seitens linker politmedialer Seilschaften. Der Rechtsstaat bleibt bei diesem Kampf gegen Rechts außen vor, weil Nazi keine Meinung, sondern ein Verbrechen ist, laut Bodo Ramelow, und gegen die stigmatisierten, konservativen und liberalen, also bürgerlichen, Politiker und Journalisten mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln wie gegen Krebsgeschwüre vorgegangen werden muss. Persönlicher Einschub: Ich bin im Jahr 1965 geboren, 20 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus. Dieser war bei Gesprächen mit meinem Vater immer wieder ein Thema. Seine gesunde Abneigung gegen den Nationalsozialismus hatte er vermutlich von seinem Vater, also von meinem Großvater. Mein Großvater, Jahrgang 1901, entstammte dem Bildungsbürgertum. Er studierte Rechtswesen in Tübingen und war, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, promovierter Jurist. Als ein solcher hätte er als NS-Mitläufer Karriere im Justizapparat machen können oder in der Politik. Stattdessen wurde er zunächst Versicherungsjurist. Vermutlich war ihm der braune Sozialismus ein Graus. Nach dem Krieg war das von großem Vorteil. Die Sowjets entließen ihn nach kurzer Zeit aus der Kriegsgefangenschaft und die Amerikaner übertrugen ihm nach dem Krieg die kommunale Verwaltung. So landete er dann doch beim Staat. Bis zu seiner Pensionierung blieb er Landrat, ohne Mitglied einer Partei zu sein. Ungefähr im Jahr 1975, also 30 Jahre nach dem Nationalsozialismus, erklärte mir mein Vater die dunklen Jahre. Diese lagen damals so weit zurück wie aus heutiger Sicht die Wiedervereinigung 1990. Für viele war diese Zeit noch präsent. Das Kaufhaus, in dem ich gerne die Spielzeugabteilung bewunderte, hatte früher einmal einem Juden gehört, so mein Vater. Genauso wie mehrere andere bekannte Geschäfte in unserer Stadt. 30 Jahre nach dem Krieg gab es neue Eigentümer. Deren Eltern waren Nationalsozialisten gewesen und hatten die politische Macht genutzt, um den Juden das Eigentum abzuluxen. Das ist kinderleicht zu begreifen. Herrschende Politiker, insbesondere in Schurkensystemen, sind widerliche Räuber. Wie konnte es sein, dass eine Tyrannei wie der Nationalsozialismus errichtet werden konnte? Mein Vater erklärte es mir. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 wurde das Reichstagsgebäude in Berlin in Brand gesetzt. Als verdächtigter Brandstifter wurde ein Marinus van der Lubbe festgenommen, ein linker Straßenkämpfer und Mitglied der Jugendorganisation der Kommunisten in den Niederlanden. Die Reaktion der herrschenden Politiker folgte bereits am Tag nach der Brandnacht. Mit einer Verordnung, später Reichstagsbrandverordnung genannt, wurden die Bürgerrechte weitgehend außer Kraft gesetzt. Oppositionelle wurden pauschal als geistige Brandstifter für die Tat mitverantwortlich gemacht. Man dürfe diese jetzt, nach dem schrecklichen Angriff auf die Demokratie, nicht mehr zu Wort kommen lassen, ihnen keine Bühne mehr geben. Die freie Meinungsäußerung, wenn sie nicht der Regierungslinie entsprach, wurde umgehend als hetzerisch unter Strafe gestellt. Der Staat erhielt Vollmachten, gefährliche Andersdenkende zu überwachen. Dazu wurde das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis aufgehoben. Regierungsgegner hatten sich von da an auf plötzliche Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen und Verhaftungen einzustellen. Einige flohen ins Ausland. In einem zweiten Teil der Verordnung bekam das Reich das Recht, in die Regierung und in die demokratischen Prozesse der Länder, heute Bundesländer, einzugreifen. Auf allen Ebenen wurde so die Gleichschaltung in ganz Deutschland vorangetrieben. Am 5. März 1933, also eine Woche nach dem Brand, brachte die Hitler-Regierung das sogenannte Ermächtigungsgesetz ein, das dann am 23. März in einem Berliner Opernhaus debattiert und verabschiedet wurde. Reichspräsident Hindenburg erkannte, dass damit die demokratische Verfassung außer Kraft gesetzt würde und verlangte eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit. Diese kam zustande, auch weil die Bodentruppen, die damalige Antifa hieß SA, die Parlamentarier ordentlich eingeschüchtert haben. Damit nahm die NS-Diktatur mit all ihren schrecklichen Folgen ihren Lauf. Eine kleine Randnotiz. Unter den Abgeordneten, die dem Ermächtigungsgesetz im Parlament zustimmten, waren auch Theodor Heuss, der erste Bundespräsident nach 1949, und Reinhold Meyer, erster Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Beide Politiker gehörten nach dem Krieg der FDP an. Später erklärten sie, dass der Druck groß gewesen sei und sie nicht anders hätten handeln können. Der Begriff Rückgrat ist in der FDP 2020 immer noch unbekannt. Seltsamerweise kommen alle diese Erinnerungen aus uralten Gesprächen mit meinem Vater jetzt wieder hoch. Sie erhalten sogar eine gespenstische Aktualität. Heute werden Gesetze gegen Hasskriminalität besprochen, obwohl Gedanken und Gefühle niemals eine Straftat sein und lediglich erraten und damit nur von anderen unterstellt werden können. Das Diffamieren von Politikern soll mit bis zu 5 Jahren Haft ohne Bewährung bestraft werden. Selbstverständlich gilt das nicht für Diffamierungen der Opposition. Schließlich sind das per Definition keine Politiker, sondern gemäß Sozialistensprech Faschisten. Die Regierungen sollen umfangreiche Vollmachten beim Ausspionieren von jedermann erhalten, ganz ohne richterlichen Beschluss, was der faktischen Abschaffung wesentlicher Grundrechte gleichkommt. Passwörter in privaten Netzwerken müssen den Behörden auf Verlangen verraten werden. Schreckliche Gewaltverbrechen wie der vermeintliche paranoid-rassistische Amoklauf von Hanau werden von den Mächtigen verwendet, um gegen die Opposition auf die übelste Art und Weise zu agitieren und das totalitäre Vorgehen gegen diese drastisch zu verschärfen. Was auffällt ist, dass der Beschuldigte von 1933 tatsächlich ein Kommunist war, während die Sippenhaft des AfD-Umfelds nur auf hanebüchenen Gleichsetzungen beruht. So weist zum Beispiel die Abendzeitung darauf hin, dass der mutmaßliche Amokläufer von Hanau in Bayreuth studiert hat, genau wie Alice Weidel von der AfD. Damit ist die Mitschuld der ganzen AfD quasi bewiesen. Tatsächlich weisen die bisherigen Kenntnisse darauf hin, dass der Täter von seinem Vater, Mitglied der Grünen, erzogen wurde, von der Stadtverwaltung, der SPD, eine Waffenbesitzkarte erhielt und vom Generalbundesanwalt, der CDU, ignoriert wurde, trotz Kenntnis der Gefahr. Doch die Wahrheitspresse meldet einhellig, dass die AfD schuld sei. So weit war man im Jahr 1933 noch nicht. Die Umwandlung der Demo in eine Diktokratie erfolgt heute mit den absurdesten Begriffen und logischen Verdrehungen. Die Bürgerrechte werden vom Linksstaat heute langsamer abgeschafft als 1932-33, aber nicht weniger zielstrebig. Kurioserweise handeln diejenigen, die hier schon länger regieren, in vielfacher Hinsicht so ähnlich wie damals die Nationalsozialisten und Faschisten. Gleichzeitig beschimpfen sie diejenigen, die diese Skrupellosigkeit anprangern, die Demokratie verteidigen und die faschistischen Methoden kritisieren wollen, als Faschisten und Nazis. Liest man das Programm der AfD, dann sucht man vergeblich nach irgendetwas, das als fremdenfeindlich oder gar rassistisch bezeichnet werden könnte. Was noch viel wichtiger ist, man findet nichts, das auch nur annähernd Maßnahmen fordert, wie sie zur Machtergreifung der Nationalsozialisten geführt haben. Bei den anderen Parteien sind solche Dinge nicht nur Programm, sondern man kann die Worte und Taten auch tatsächlich bestaunen. Dass SPD und Grüne nach dem Erringen der Zweidrittelmehrheit bei der Landtagswahl in Hamburg jubeln, ist verständlich. Dass sie trotz dieser erdrückenden Mehrheit noch mehr jubeln, weil die kleine, machtlose AfD beim Trend auf 4,7% liegt und dann die Parteien der Mächtigen im kollektiven Massenchor mit unglaublichem Hassgebrüll Nazis rausbrüllen, macht richtig Angst. Es ist ein kollektiver Vernichtungswille gegen eine kleine, zum Feind erklärte Gruppe. Die Untertanen merken wieder nichts und hinterher will es niemand gewusst haben. Oder man redet sich heraus, wie die Herren Heuss und Meier. Eine letzte Anmerkung. Die Nationalsozialisten und Kommunisten vor 90 Jahren sind aus dem damaligen historischen Kontext gewachsen und haben darin ihre Politik definiert. Inhaltliche Vergleiche mit dem Jahr 2020 sind daher nutz- und substanzlos. Die AfD und ihr Umfeld als Nazis zu bezeichnen, ist völlig idiotisch. Andersherum sind natürlich auch die heutigen Politiker der anderen Parteien keine Nazis und keine Faschisten, ja selbst der Begriff Sozialisten ist problematisch, sofern damit historische Vergleiche gezogen werden sollen. Abstrakt gesehen geht es wie immer nur um Macht und Moral. Die Methoden, dass Machthaber Gewaltstraftaten nutzen, um Kritiker zu vernichten und die eigenen Machtbefugnisse zu erweitern, sind vermutlich so alt wie die menschliche Kultur. Auch die Bibel ist in diesem Zusammenhang eine Empfehlung. Das Böse und die Staatsmacht ziehen sich immer wieder magisch an. Das ist das Problem. Dazu benötigt man weder Ideologien noch Massenmedien. Die Freiheit wird immer bedroht. Um sie muss immer wieder von Neuem gekämpft werden. Wer hat noch Mut und bietet die Stirn? Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Joachim Kuhnle auf Eigentümlich Frei. Am Mikrofon verabschiedet sich Katina Papadopoulou.